eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Das ist der 9.6. um 18 Uhr abends und ich schätze mal so zwischen 20% und 30% der interessierten Bevölkerung sitzen vor den Fernsehern und schauen eines der wahrscheinlich öffentlich-rechtlichen oder auch der privaten Nachrichten, der privaten Nachrichtensender und sitzen gespannt da und hoffen drauf oder erwarten das Ergebnis. Und ich glaube, man kann sagen, so auf den ersten Blick waren doch einige erstmal beruhigt, denn diese Zahlen, die wir noch von Anfang des Jahres kennen, 20% plus für die AfD, die haben sich so zum Glück, kann man fast sagen, nicht bestätigt, sondern es ist etwas weniger ausgefallen. Nichtsdestotrotz hat es die AfD in Deutschland auf den zweiten Platz geschafft. Und auch wenn man sich, wenn man den Blick mal ein bisschen über den Tellerrand nimmt und nach Europa schaut, dann ist es zum Teil noch eine Nummer heftiger. Darüber wollen wir heute ein bisschen genauer sprechen. Also logischerweise über die Europawahl und über die Wahlergebnisse von rechten und rechtsextremen Parteien in Europa. Und damit erstmal, hallo Gerrit.
Hi Sven. Und ich würde direkt einsteigen und dir irgendwie ein bisschen widersprechen. Ich war ja, da wo ich war, da hat man sich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich war auf der Wahlparty der AfD, um da zu berichten, um hier transparent zu sein. Und da wurden diese 16%, die die AfD am Ende bekommen hat, plus minus, massiv gefeiert. Und klar, jetzt könnte man sagen, ist ja eine Wahlparty, das machen die halt so. Aber meiner Ansicht nach haben sie das auch zu Recht gefeiert. Also nicht, dass ich das gut finde, aber mit zu Recht, dass sie zu Recht sehr, sehr zufrieden mit diesem Ergebnis sein konnten. Und ich glaube eben, dass die Leute nicht beruhigt waren, die quasi besorgt auf das Ergebnis der AfD blicken, weil trotz dieser ganzen Skandale, über die wir ja auch geredet haben, trotz einem nicht existenten Spitzenkandidaten, trotz Björn Höckes Gerichtsverfahren, all das, obwohl sie rausfliegen aus der europäischen Koalition ihrer rechten Freunde, trotzdem wird die AfD zweitstärkste Partei. Da sind 16% meiner Meinung nach ein richtig großer Erfolg für die AfD und dementsprechend war dieser Jubel auch groß bei der AfD auf der Wahlparty und ich habe dann auch mit Rupalla ein Interview geführt und die konnten so selbstbewusst in diese Interviews gehen und konnten quasi ihren Spin machen. Trotz all dem sind wir zweitstärkste Kraft gewesen. Und damit haben sie meiner Meinung nach nicht Unrecht.
Ja, das stimmt natürlich. Vielleicht hätte ich es ein bisschen, oder andersrum, Sarkasmus und so weiter kommen immer nicht so gut rüber. Natürlich sind 16% immer noch viel zu viel, aber es sind in Anführungsstrichen eben keine 22-23%, die wir hatten. Trotzdem ist es natürlich so, dass 16% ein Ergebnis sind, was aber im Endeffekt, und das ist ja auch das, worüber wir schon öfter gesprochen haben, jetzt tatsächlich eigentlich nichts ist, was wirklich sonderlich überraschend kommt. Denn, wie gesagt, wir haben so oft drüber gesprochen und dieser ganze, oder das, was jetzt tatsächlich oft geschrieben wurde, der Aspekt von wegen Rechtsruck und so weiter und so fort. Ich glaube, auch wenn wir es schon öfter gesagt haben, kann man noch mal kurz zusammentragen, dass man das eigentlich verneinen kann, weil es ist im Endeffekt kein Rechtsruck, sondern wir haben es uns öfter angeschaut, Leipziger Autoritarismusstudien, die Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung und so weiter und so fort. Dieses Potenzial gab es schon immer, nur es hat eben nie eine Partei geschafft, dieses Potenzial auf die eine oder andere Weise zu bündeln. Und jetzt hat es trotz der ganzen Skandale, die du ja gerade richtig angesprochen hast, eine Partei geschafft oder vielleicht nicht trotz, sondern auch wegen der Skandale, dass sie sich eben dort positioniert hat, wo sie sich eben positioniert hat, dass sie eben jetzt diese Menschen, die es eben vorher auch schon gab, die sind jetzt tatsächlich das erste Mal, wenn man so will, wirklich angesprochen und die bleiben eben auch bei ihrer Partei. Das heißt, ja, wenn man diese Autoritarismusstudien in den Hinterkopf ruft, dann ist zwischen 10-15% ist so das Wählerpotenzial, was es eben gab. Das trifft eher auf die Älteren zu. Die Jüngeren sind nochmal ein Spezialfall, auf den wir gleich oder später nochmal zu sprechen kommen. Aber ganz grob ist es erstmal so, gesagt, Rechtsruck ist es eigentlich nicht, denn dieses Ergebnis ist auch dahingehend nicht überraschend, weil wir eben genau dieses Potenzial in der deutschen Bevölkerung schon immer hatten. Es war mal mehr, mal weniger, aber es war immer da und deswegen hat es jetzt die AfD einfach geschafft, dieses Klientel deutlich besser anzusprechen als beispielsweise die ehemalige NPD oder andere Parteien, die man ja mittlerweile quasi gar nicht mehr findet.
Ja, ich glaube, dass man diese 16% als Erfolg verkaufen kann oder als Erfolg feiern kann aus Sicht der AfD, liegt ja vor allem auch an der Schwäche der anderen Parteien. Und damit dem Grund, dass die AfD auf Platz 2 gelandet ist. Von daher war halt im Endeffekt egal. Ich glaube, 16% und Platz 4 hinter SPD und Grünen, was ja hätte sein können, wenn man den Umfragen im Vorfeld glauben wollte. Da war der zweite Platz von diesen drei Parteien umkämpft. Also 16% plus Platz 4 wäre für die AfD natürlich kein Erfolg gewesen, aber 16% und Platz 2 war für die AfD natürlich ein Erfolg. Und was natürlich für die AfD auch ein riesiger Erfolg war an diesem Abend, und das war, da war der Jubel fast nochmal genauso laut, als das rauskam. Es wurde eigentlich nochmal zweimal gejubelt. Einmal, was ich jetzt sage, das andere dann später, weil sie so relativ schnell klar war, sie sind im Osten mit Abstand stärkste Kraft. Und das ist natürlich für die AfD deswegen ein Erfolg, weil im Osten drei Landtagswahlen sind in nicht allzu ferner Zukunft. Und man jetzt quasi relativ sicher sein kann, dass man dort und zumindest in dem ein oder anderen Bundesland wahrscheinlich als stärkste Kraft rausgehen wird. Das hat die AfD auch nochmal als Erfolg gefeiert. Und das ist natürlich bemerkenswert bis beunruhigend.
Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, wenn wir jetzt schon im Osten sind, da haben ja tatsächlich parallel zur Europawahl auch in einigen Kommunen noch die Stichwahlen für unterschiedliche Ämter stattgefunden. Wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ein gewisser Tommy Frank dort antritt. Der ist jetzt nicht von der AfD, der ist nochmal ein ganzes Stück weiter rechts, bekannt, Kloster Vesra und so weiter und so fort. Der hat tatsächlich in der Stichwahl unterlegen oder ist unterlegen mit 33%, glaube ich. Und tatsächlich, und das ist vielleicht dann doch nochmal so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, der positive Effekt, dass es nicht in einer Kommune der AfD-Kandidat, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Kandidatin gab oder ob man hier tatsächlich Kandidat sagen kann. Ich würde fast sagen, man kann nur Kandidat sagen, aber bin ich mir nicht 100% sicher. Im Endeffekt hat nirgends der AfD-Kandidat gewonnen, und ich glaube, das ist zumindest am Ende nochmal so ein bisschen das, was man positiv betrachten kann. Nichtsdestotrotz waren am Ende das natürlich dann sogenannte bürgerliche Koalitionen, die sich eben gegen die, den oder die AfD-Kandidaten zusammengeschlossen haben, also quasi alle Parteien haben oder viele Parteien haben dann natürlich eine Wahlempfehlung abgegeben, eben nicht für den AfD-Kandidaten. Heißt natürlich dann trotzdem, dass es knapp werden könnte, und natürlich hast du es richtig gesagt, die AfD als Einzelpartei wird wahrscheinlich, und davon ist mittlerweile auszugehen, in den meisten ostdeutschen Bundesländern bei den kommenden Landtagswahlen stärkste Kraft werden.
Genau, aber sie werden höchstwahrscheinlich auch keinen Ministerpräsidenten stellen, weil sie keine Mehrheiten finden, was dann ja quasi die Parallele ist zu diesen Stichwahlen, weil wir sind natürlich bei der Landtagswahl, da gibt es jetzt keine Stichwahl am Ende, aber diese Stichwahlen haben natürlich dafür gesorgt, wie du ja schon angedeutet hast, dass sich die anderen Parteien zusammengetan haben und dann immer noch mehr hatten als die AfD alleine. Das ist natürlich aber trotzdem eine Symbolik für die AfD, und vielleicht, wenn wir ja noch darüber sprechen, irgendwann ja sich diese Koalitionsfragen stellen, die wurden ja dann auch schon nach der Europawahl diskutiert, mit Blick auf die ostdeutschen Wahlen, gar nicht mit Blick auf die Europawahl. Das können wir auch noch diskutieren, weil da gibt es ja auch Koalitionen und Fraktionen, was natürlich auch eine Rolle gespielt hat in dem Wahlkampf der AfD. Aber ich wollte nur sagen, das heißt, sie wird stärkste Kraft. Es ist eine Landtagswahl, da gibt es jetzt keine Stichwahl, aber wahrscheinlich werden sie keine Mehrheit finden. Es sei denn, wir wissen nicht, was das BSW macht. Ich möchte jetzt hier nicht spekulieren, aber ich möchte da noch eine Sache zu sagen zu dem Ergebnis der Europawahl mit Blick auf Ostdeutschland und mit Blick auf BSW. Das ist, finde ich, auch eine bemerkenswerte Analyse, die man jetzt in der Nachwahlbetrachtung machen konnte, dass die Zahlen gezeigt haben, dass die Wählerwanderung von der AfD zum BSW relativ gering waren. Also nur von den Grünen sind weniger zur BSW gewandert als von der AfD, was so gesehen auch wieder eine gute Nachricht für die AfD ist mit dem Blick auf die Landtagswahlen im Osten, und zwar, dass die BSW eben keine relevante Konkurrenz ist für die AfD. Sie sind mittlerweile auf jeden Fall ein ernstzunehmender Player, aber das Problem nicht der AfD, sondern der anderen Parteien offensichtlich, und dadurch könnte BSW im Gegensatz zu dem, was man vorher immer in Anführungszeichen vielleicht gehofft hat, eher dafür sorgen, dass die AfD noch von BSW profitiert, weil sie vor allem den linken Kräften, die ja teilweise im Osten auch stark sind, die Wähler klauen.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall noch ein entscheidender Punkt. Und gerade im Osten ich habe jetzt gerade nicht die genauen Ergebnisse im Kopf, aber ich glaube, fast überall ist es so, dass das Bündnis Sarah-Wagenknecht deutlich stärker ist als die Linkspartei, hat ja auch das Wahlergebnis gezeigt. Wenn man sich das anschaut, vielleicht nochmal zur Erinnerung, BSW 6,2% und die Linke 2,7%, sitzt trotzdem im Europaparlament, aber eben ja tatsächlich nicht mit einer relevanten Mehrheit. Was für mich jetzt interessant wird, ist, wenn wir schon mal beim BSW sind, die Frage, welcher Fraktion das Bündnis beitreten wird. Da habe ich gerade noch nichts im Kopf. Hast du da schon was gehört oder weißt du da Näheres?
Du meinst jetzt auf europäischer Ebene?
Genau.
Tatsächlich habe ich das vorher noch mal versucht zu recherchieren. Der mittlerweile ja irgendwie relativ verrückt gewordene Spitzenkandidat Fabio De Masi, den ich ja irgendwie früher irgendwie geschätzt habe in seiner Arbeit als Cum-Ex-Experte und da auch den Kanzler berechtigterweise massiv unter Druck gesetzt hat. Das ist wahrscheinlich dein Thema. Ich weiß nicht, inwieweit man das in Hamburg debattiert. Aber egal,
der hat jetzt gar nicht. Das wird totgeschwiegen beim Olaf.
Ja, genau. Und beim Tschentscher auch, oder?
Ja.
Und nee, was ich sagen wollte, ist, Fabio De Masi hat gesagt, ja, man hätte schon Ideen für die Koalition, aber man will noch nichts verraten. Also man weiß nicht so viel. Man weiß aber eins, und zwar, was mit der AfD ist. Und zwar, sie finden immer noch keine. Sie dürfen nicht zurück in die ID-Fraktion, also in die Fraktion der Identität- und Demokratiepartei. Obwohl sie Maximilian Krah ja abgesägt haben und Maximilian Krah kein Mitglied, der darf zwar ins Europaparlament einziehen und kriegt volle Bezüge und kann da 5 Jahre lang Thilo Jungs Interviews geben, aber er ist kein Teil der AfD-Delegation und trotzdem hat Le Pen und ihre Fraktion gesagt, nee, sorry, AfD, wir wollen euch trotzdem nicht zurück. Meiner Meinung nach hat die AfD das gehofft, als ich mit Tino Chrupalla geredet habe, am Wahltag hat er noch gesagt, naja, wir sehen mal, was da passiert und wirkte sehr optimistisch, wahrscheinlich auch mit diesem Wahlergebnis im Rücken, aber es hat sich nicht bestätigt und jetzt muss die AfD halt gucken, wo sie bleibt.
Ja, und wenn du jetzt gerade schon mal Le Pen angesprochen hast, dann können wir ja vielleicht tatsächlich mal den Blick ins Nachbarland machen, wo eben Marine Le Pen ist selbst nicht angetreten, aber der ehemalige Front National, mittlerweile Rassemblement National, die sind dort mit Abstand und tatsächlich mit Abstand stärkste Kraft geworden. Womit hat das zu tun? Da kommen wir vielleicht gleich einmal drauf zu sprechen. Ich würde einmal ganz kurz das Wahlergebnis ansagen oder zumindest das Entscheidende hier. Und zwar haben wir 31,37% für den Rassemblement National, also für die Partei von Marine Le Pen, die, wie gesagt, selbst nicht angetreten ist, sondern ein relativ junger Kandidat. Ich habe den Namen jetzt blöderweise vergessen. Hast du ihn im Kopf?
Nein, aber er ist 28.
Genau.
Das weiß ich.
Also ein sehr junger Kandidat, der eben für den Rassemblement National angetreten ist. Auch keine Überraschung, warum der so jung ist, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Aber wie gesagt, 31%, knapp über 31% für die. Und dann abgeschlagen an zweiter Stelle mit 14,6% das Bündnis um Emmanuel Macron. Dann noch weniger Prozent, 13,8% die ehemaligen Sozialisten. Die Koalition der ehemaligen Sozialisten, das ist, glaube ich, schon etwas, was eben auch nochmal in Frankreich zeigt, wo genau dort der Weg hinführt, nämlich deutlich weiter nach rechts. Und die Folge war ja auch noch direkt, dass in Frankreich eben jetzt Neuwahlen ausgerufen werden und man eben ja sehen wird, was da passieren wird in den kommenden Wochen und Monaten.
Jordan Bardella.
Ach genau, Bardella, sowas.
Das ist der Name dieses jungen Shootingstars der Rassemblement National in Frankreich. Man kann dazu ja auch noch sagen, der Vollständigkeit halber, ohne vielleicht zu weit in die französische Innenpolitik abzudriften, weil Macron ja dann mit dem Schock dieses Wahlergebnisses sich kurzerhand dazu entschieden hat, die Nationalversammlung in Frankreich aufzulösen und innerhalb von 3 Wochen Neuwahlen anzusetzen. Ja, also irgendwie man hat das Gefühl, er will Frankreich brennen sehen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie einen genialen Gedanken noch hat, den wir alle nicht kennen. Ich habe nur jetzt dieses Meme letztens gesehen, wo dieses Mädchen, du kennst es bestimmt, was vor so einem brennenden Haus steht und sich so umdreht und so in die Kamera, so schelmisch in die Kamera lacht, mit dem Kopf von Emmanuel Macron gefotoshoppt. Und genauso habe ich das irgendwie auch empfunden, als ich das gehört habe, weil ja keiner irgendwie glaubt, dass er durch diesen Move jetzt plötzlich irgendwie die Demokraten wieder zusammentun kann, was dann natürlich auch noch mit den Folgeerscheinungen zu tun hat, dass da jetzt die Linke eine Liste gründet, die Konservativen irgendwie dann erst mit den Rechten doch zusammenarbeiten wollen, dann irgendwie doch nicht, dann schließt sich da der Spitzenkandidat irgendwie ein und kommt nicht mehr raus, weil da eine riesige Shitshow da in Frankreich, was da gerade passiert, was natürlich beunruhigen sollte, aber das muss man der Vollständigkeit halber, glaube ich, erzählen, auch im Zuge dieser Europawahl, ohne jetzt zu weit in die französische Innenpolitik einsteigen zu wollen.
Ja, das ist auf jeden Fall trotzdem ein spannender Punkt und ich glaube, wenn man sich das mal so ein bisschen zusammenfassend anschaut, ist der Badelin ja der Präsident, der Vorsitzende der Partei, aber ich glaube, den meisten dürfte klar sein, dass er im Endeffekt natürlich sehr stark von Marine Le Pen abhängig ist, also von der Tochter des Gründers vom ehemaligen Front National. Und ich glaube, was auch spannend ist, wenn man sich das eben anguckt, also es gibt tatsächlich zum Beispiel bei Arte eine halbstündige Dokumentation über Jugendliche, die sich eben für den RN engagieren. Und das ist schon spannend, was dort eben auch aufgezeigt wird und wie so der Duktus nach außen ist. Das zeigt eben auch nochmal so diesen Aspekt und ist, glaube ich, auch das Relevante, dass eben tatsächlich vor allem, und das ist vielleicht auch nochmal der Rückbezug zu Deutschland, den wir gleich herstellen können, sehr stark die Jugend angesprochen wird. Sowohl von Badelin als auch vom gesamten RN und eben auch von der AfD. Haben wir auch schon drüber gesprochen, Stichwort TikTok und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist auch nochmal das Entscheidende und Badelin ist tatsächlich auch spannend, finde ich, dass für ihn etwas gilt, und das ist so ein bisschen das Spannende gewesen in dieser Dokumentation. Badelin wurde selbst dort kritisiert, weil er in Anführungsstrichen kein echter Franzose ist, sondern seine Mutter ist Italienerin, die zwar schon seit den 60er Jahren in Frankreich lebt, und sein Vater hat sogar algerisch-italienische Wurzeln. Das heißt, er ist bei Ultrarechten in Frankreich sogar als Italiener verschrien, also als jemanden, den man nicht wählen könnte. Aber er gilt eben gerade eben, was die Jugend angeht und natürlich auch, was ein bisschen die Wirkung nach außen angeht, also weg von diesem Duktus. Und das ist ja auch das, was der Rassemblement National so ein bisschen möchte. Sie suggerieren ja oder sie sagen ja selbst, sie sind weder rechts noch links und spielen da wieder mit diesem klassischen alten Bezug zur französischen Nation, also das, was wir im Endeffekt seit der Französischen Revolution kennen, der Nationenbegriff, der in Frankreich doch ein anderer ist als in Deutschland und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was eben diesen neuen Rassemblement National ausmacht, eben dieser Rückbezug zu den, ja, wenn man das tatsächlich so möchte, zu den Werten der Französischen Revolution. Und da passt es ja auch ganz gut, dass eben auch da gewisse Verbindungen hergestellt werden mit Bezug zu Menschen, also Einwanderungsmenschen und so weiter und so fort, die natürlich da nochmal anders wahrgenommen werden, aber gesagt, diese europäische Einwanderung, ich glaube, die ist etwas, was für den Rassemblement in Großteilen jetzt nicht so negativ ist, wie es eben ja dargestellt wird nach außen.
Ja, diese Rückbesinnung, die du gerade beschreibst, ist ja vielleicht auch mit ein Grund dafür, dass man die Reißleine mit der AfD gezogen hat, weil man mit Blick auf diese Rückbesinnung tatsächlich eine Wählerschicht ansprechen will in Frankreich, die wahrscheinlich auf Deutschland nicht besonders gut zu sprechen ist, auch wegen der deutsch-französischen Vergangenheit. Das ist aber wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema, aber ich würde mal bevor wir dann auf Deutschland gucken, dein Übergang oder dein Aufnehmen, was du über Badelin gesagt hast, dass er Italiener ist, um, wie gesagt, bevor wir nach Deutschland gucken, mal nach Italien zu gucken. Weil natürlich, wir haben jetzt viel über Frankreich geredet, weil Macron da die Nationalversammlung aufgelöst hat und Marine Le Pen natürlich sehr erfolgreich war, aber der wichtigste Player innerhalb dieser, ich würde mal sagen, Playerin, innerhalb dieser rechten Fraktionen in Europa ist natürlich Giorgia Meloni und ihre Fratelli d'Italia, die ja quasi ein bisschen weniger rechts ist als die AfD und die Rassemblement National, also zumindest die Fraktion, der sie angehört, die ist quasi eine etwas moderatere rechte Fraktion in Europa, und zwar die der Konservativen und Reformer, wie sie sich nennen. Das Spannende daran ist, Meloni kann die Königs- oder Königinnenmacherin sein innerhalb der Europäischen Union, sprich Mehrheiten verschaffen, um eine Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, zu wählen, die ja jetzt ab heute in Brüssel sitzen und da ihre Posten verschachern. All das ist nicht klar und vielleicht ist das bald klar, wer da mit wem zusammen stimmt. Es gab innerhalb der EVP, also der Konservative in der Mitte, wo die CDU oder die Union auch dazugehört, quasi ja im Vorfeld der Europawahl auch schon Debatten, ob man eben mit diesen Rechten zusammengehen will. Falls man sich nicht von den Sozialisten wählen lässt, weil es nicht klar ist, ob man diese Mehrheiten schafft, es gibt keinen Fraktionszwang, ob man dann quasi darauf zurückgreifen würde, auch die Stimmen dieser rechteren Fraktion zu nehmen, nicht der ganz rechten, nicht der ID-Fraktion, wo die AfD rausgeflogen ist und wo Le Pen drin sitzt, sondern dieser zwischen Giorgia Meloni-Fraktion. Aber Giorgia Meloni schielt natürlich auch noch weiter nach rechts, beziehungsweise Le Pen weiter in die Mitte, und Le Pen hofft vor allem auf eine Koalition mit dieser Mitte, mit dieser rechten Fraktion von Meloni, und deswegen ja auch vielleicht der Grund, die AfD rauszuschmeißen, um hier anschlussfähig zu sein. To be continued, wir wissen nicht, wer sich dann am Ende mit wem zusammentut. Es ist nur spannend, welche Rolle Giorgia Meloni da einnimmt, weil sowohl die ganz Rechten wollen mit ihr zusammenarbeiten, aber auch die in der Mitte schielen auf Giorgia Meloni und ihre Fraktion. Und vor allem hat es Giorgia Meloni geschafft, durch ihre Zusammenarbeit mit Ursula von der Leyen, sie hat es fast geschafft, eine Art Gesicht der europäischen Rechten in Europa zu werden, wenn sie zusammen mit Ursula von der Leyen Lampedusa besucht, als da die Flüchtlingszahlen wieder hochgehen, sie mit Ursula von der Leyen zusammen nach Tunesien fährt, um Flüchtlingsdeals auszuhandeln. Super spannend, dann kurz nach der Europawahl sie zum G7-Gipfel einlädt und da einen nach dem anderen von diesen Männern begrüßt. Die Inszenierung, die Giorgia Meloni gerade hinlegt, ist bemerkenswert. Ich weiß nicht selber nicht, wohin sich das entwickelt, wie sie dann am Ende wirklich, welche Position sie am Ende wirklich vertritt. Das ist ja auch bemerkenswert, weil sie doch schon noch ein bisschen europäischer denkt, als es die Leute rechts von ihr machen. Und das ist jetzt mein Punkt, was ich spannend finde. Sie ist transatlantischer, deutlich transatlantischer als die anderen rechten Parteien, mit denen sie aber eigentlich ja auch, mit der sie ja auch vielleicht zusammenarbeitet. Es könnte einen ganz, ganz kleinen positiven Nebeneffekt haben, was alles, was wir gerade sehen, dass es durch Giorgia Meloni passiert, dass vielleicht diese rechtspopulistischen oder fast schon rechtsradikalen Parteien in Europa sich durch Giorgia Meloni und dem Versuch, sich ihr anzubiedern, etwas transatlantischer aufstellen und etwas von Russland wegrücken, weil auch Giorgia Meloni eher pro-ukrainisch ist in dem aktuellen Konflikt. Das ist so eine spannende Beobachtung, die ich so mal im Blick behalten würde. Vielleicht habe ich recht, dann würde ich mich ein bisschen freuen, auch wegen meiner Analysefähigkeit dieses Falls oder dieser Sachlage. Finde ich auf jeden Fall spannend, um nochmal den Blick zu sehen, wohin geht denn eigentlich die Reise der europäischen Rechten, weil mal losgelöst von der Migrationspolitik ist ja, wenn man auf die AfD blickt und die Rolle der AfD für Deutschland, meiner Meinung nach ja das größte Problem ja eigentlich, dass sie ein massives Sicherheitsrisiko sind für Deutschland, weil sie so dermaßen beeinflusst sind von Russland und da ja wirklich gar keine Grenzen kennen. Und wenn sich das ändert, dann wäre wenigstens ein bisschen was getan.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Punkt und ich glaube, das ist auch ja einer der entscheidenden Punkte, denn damit wurde ja auch in den meisten europäischen Ländern tatsächlich Politik gemacht, der Bezug Europas oder das Verhältnis von Europa zu Russland. Die AfD hat sich relativ deutlich pro-russisch positioniert. Gleiches gilt für das Bündnis Sarah Wagenknecht, auch wenn Frau Wagenknecht ja plötzlich dann in einem Interview Putin misstrauen wollte und so weiter und so fort. Anderes Thema. Und ich glaube, das, was du ansprichst, ist da schon tatsächlich etwas Wichtiges. Und ja, man muss wahrscheinlich das sagen, dass, ja, wenn man das so betrachtet, wirst du da wahrscheinlich recht haben, dass Meloni so ein bisschen das oder die Person sein wird, die hier eine wichtige Rolle spielen wird. Ich glaube, die transatlantischen Beziehungen und auch ihre doch eher pro-ukrainische Haltung werden, glaube ich, da tatsächlich so der Konfliktpunkt sein, wenn es um die Frage geht, kann man sich mit dem Rassemblement National und anderen Parteien zusammenschließen. Wobei man natürlich auch da sagen muss, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Rassemblement National ja auch eher pro-russisch orientiert.
Ja, voll. Also haben sich so ein bisschen davon wegbewegt. Die hatten ähnlich wie die AfD so Korruptionsskandale, Gelder, die wohl geflossen sind aus Russland. Das ist alles tatsächlich aber schon ein bisschen länger her, als es bei der AfD ist. Jetzt suchen sie ein bisschen ihre Rolle und es gibt Beobachter, die sagen, ja, das ist weniger geworden. Ich wäre mir aber noch nicht sicher und man muss, genau da kommt es dann wahrscheinlich wieder auf Marine Le Pen an, wie sie eben ihre Partei positioniert in diesem Konflikt.
Aber wenn wir dabei sind, worauf ich jetzt eben hinaus wollte, Fratelli d'Italia ist ja nicht die einzige eher pro-ukrainische Partei innerhalb dieser Fraktion. Wenn wir den Blick mal weiterbringen, ein bisschen springen auf ein weiteres Nachbarland, auf Polen, da haben wir ja mit der PiS, ich spreche den polnischen Namen jetzt gar nicht erst aus, aber auch eine Partei, die ja deutlich sehr, sehr pro-ukrainisch ist und sehr stark eben gegen Russland ist, die befinden sich natürlich auch in dieser Fraktion der Konservativen und Reformer und die werden sich, denke ich mal, auch sehr stark dagegen sperren, dass plötzlich eine Zusammenarbeit mit eher pro-russischen Kräften stattfinden wird. Das heißt, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, die AfD wird dieser Fraktion definitiv nicht beitreten können, werden, wie auch immer. Nach aktuellem Stand und so wie du es ja beschrieben hast, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, entweder es gibt nochmal eine komplett neue Fraktion, wobei das, glaube ich, nicht so einfach wird, weil es eben nicht mehr so viele Parteien gibt, die eben nicht in einer Fraktion zusammengeschlossen sind. Ich glaube, diesen Zusammenschluss wird es aber eher nicht geben, sondern ich glaube tatsächlich, dass eben auch, weil wir eben nicht nur die italienische Partei um Meloni haben, sondern eben auch die PiS, die sich eben doch relativ positiv äußert, oder was heißt, die sich äußert, die tatsächlich sehr pro-ukrainisch ist, muss man da, glaube ich, tatsächlich nicht befürchten, dass da, wie gesagt, ein Zusammenschluss zwischen AfD und dieser Fraktion stattfinden wird. Spannender ist vielleicht, oder wenn du noch was zu Polen sagen willst.
Nee, aber ich will was dazu sagen, wie die AfD sich vielleicht in diesem, was die AfD oder die Rechten in Deutschland oder die Neurechten in Deutschland vielleicht dazu davon halten, was da gerade passiert.
Dann schieß los.
Ja, ich möchte dazu sagen, dass es spannend ist, dass diese Debatten jetzt fast so ein bisschen in der AfD angekommen sind. Wie positioniert man sich eben auch vielleicht zu Russland? Und das hatte ich ja schon angedeutet, sich so ein bisschen dazu widerspiegelt in der Aktion alles um Maximilian Krah. Also Maximilian Krah abzusägen, Maximilian Krah nicht mit in der, nicht in der Delegation zu lassen, die AfD nach Europa schickt, ihn nicht mehr als Spitzenkandidaten zu haben, wird oder wurde in Teilen der neuen Rechten als ebenso interpretiert, natürlich, und das ist ja auch wahrscheinlich nicht falsch zu sagen, das macht man, um sich eben da anzunähern und um dann eben vielleicht auch eine Russland-Nähe etwas abzubauen. Spannend ist auch, wahrscheinlich ist es dann so ein bisschen nach außen, will man etwas weniger Russland-Nähe demonstrieren. Nach innen braucht man aber eben genau diese Russland-Nähe, um eigentlich die eigenen Wähler in Deutschland abzuholen. Und deswegen verlässt man dann eben den Saal, wenn Zelensky redet, zusammen mit BSW quasi, oder man betritt den Saal gar nicht erst, den Plenarsaal des Bundestags. Aber Martin Sellner hatte nach der Europawahl getwittert, geixt, der Krah-Coup muss Konsequenzen haben. Vor allem der Verdacht, dass man damit außenpolitischen, vulgo transatlantischem Druckvolk verbietet ist, das einfach zu ignorieren und zu vergessen, macht das Mode, wird die Kandidatenauswahl der AfD in Zukunft indirekt von außen diktiert. Das hatte er gepostet mit einem Screenshot von einem Artikel im Freitag mit der Überschrift »Kein Platz für die Russland-AfD bei Marine Le Pen und Giorgia Meloni«. Und das fand ich schon echt spannend. Das war tatsächlich, bevor dann die AfD gesagt hat, wir gehen raus beim Zelensky, weil ich habe schon gesagt, so, ey, krass, wir sehen hier diese Entwicklung, dass die AfD versucht, sich vielleicht dann doch für die europäischen Partner etwas transatlantischer, obwohl transatlantisch wirklich zu hoch gegriffen wäre, aber so in diese Richtung zu positionieren. Allerdings ein Tag später oder zwei Tage später hat sie dann gesagt, okay, wir gehen beim Zelensky raus, und das hat dann irgendwie meine These wieder so ein bisschen torpediert. Aber trotzdem fand ich spannend, dass Martin Sellner bzw. die neurechten Kräfte, die ja eigentlich mit der AfD nichts zu tun haben, sich da aber so ein bisschen Sorgen machen über die Positionierung der AfD. Und ich so ein bisschen mich gefreut habe darüber, dass das für Unmut sorgt innerhalb dieser Kräfte, weil Streit ist immer gut.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also sollte tatsächlich die AfD sich jetzt überlegen, ein bisschen davon wegzugehen, dann würde sie ja auch genau das machen, was sie an den anderen Parteien kritisiert, sich eben nicht an ihr eigenes Wahlprogramm zu halten. Und im Wahlprogramm, haben wir ja schon drüber gesprochen, wird eben relativ deutlich, zum einen das Pro-Russische, aber eben auch das Anti-Amerikanische wird relativ deutlich. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, der, du hattest es vorhin angesprochen, dass bei der jetzigen Wahl die Wählerwanderung von der AfD hin zum Bündnis Sahra-Wagenknecht nicht wirklich groß war oder eben das zweitkleinste Ergebnis war. Und ich denke mal, sollte tatsächlich das passieren, dass sich die AfD eben doch etwas oder russlandkritischer gibt, als sie es bisher getan hat, was sie ja bisher überhaupt nicht getan hat, dann könnte tatsächlich, glaube ich, dieser Schwung doch nochmal zunehmen, weil ich glaube, dann ist es tatsächlich so, dass mehr Wählerinnen und Wähler, vor allem würde ich sagen aus Ostdeutschland, dann doch den Weg von der AfD zum BSW finden werden, weil die sich ja doch relativ deutlich und auch relativ stark pro-russisch äußern. Du hast es angesprochen mit der Rede von Zelensky im Bundestag. Ich glaube, das ist nochmal sehr deutlich geworden, was aktuell diese Parteien tatsächlich auch verbindet. Und ja, ich glaube, wenn sich die AfD da ein bisschen zurücknimmt, dann wird es darauf hinauslaufen, dass eben doch eine Wählerwanderung oder eine größere Wählerwanderung eben hin zum BSW stattfindet, weil die, glaube ich, nicht, dass sie sich von Russland wegbewegen werden.
Ja, also das ist ja auch ein massives Problem für die Wahlkämpfer der CDU im Osten, diese Frage mit Russland, weil natürlich die sehr pro-ukrainische Positionierung der Bundes-CDU für Mario Vogt und Michael Kretschmer nicht hilfreich sind im Wahlkampf und deswegen die beiden da ja auch wahrscheinlich sogar entgegen ihrer wahrscheinlich persönlichen Meinung immer so auch versuchen, zumindest in ihren Möglichkeiten die Russlandversteher zu geben, weil das vor allem im Osten, und ich glaube, das sind sie auch bewusst, man sagt das auch so hinter den Kulissen, dass vielleicht das wahlentscheidendste Thema sein könnte für die Leute momentan im Osten und dann natürlich eher mit einer vielleicht pro-russischen Meinung. Ich finde aber auch spannend, es kann natürlich auch irgendwann sein, dass die AfD merkt, dass das BSW ihnen da den Rang abläuft und quasi die Sahra-Wagenknecht als die wirkliche Friedenspartei, also das Bündnis Sahra-Wagenknecht als die wirkliche Friedenspartei gesehen wird und die AfD dann irgendwann sagt, naja, da ist für sie eh nichts mehr zu gewinnen und deswegen doch auf andere Punkte fokussiert und zwar dann natürlich die Migration.
Das ist natürlich ein Punkt, der definitiv passieren kann und ich glaube, da müssen wir am Ende wahrscheinlich einfach abwarten, wie sich die nächsten Monate entwickeln und was da tatsächlich auch nochmal passiert, weil das darf man ja auch nicht vergessen, es sind noch ein paar Monate hin und es kann in diesen Monaten natürlich immer noch mal was passieren. Wir haben es jetzt in den letzten Jahren gemerkt, was plötzlich alles in relativ kurzer Zeit noch passieren kann. Deswegen würde ich sagen, müssen wir da mal abwarten. Davon ausgehend würde ich, oder willst du noch was ergänzen?
Nö, also rede weiter. Ich bin gespannt, was du jetzt...
Ich mache wieder einen grandiosen Übergang. Und zwar hast du jetzt ja den Herrn Sellner schon angesprochen und das ist, glaube ich, auch noch mal spannend, denn nicht nur in Italien und in Frankreich hat eine deutlich rechte Partei die Europawahlen quasi gewonnen oder ist stärkste Kraft geworden, sondern auch nochmal bei unseren Nachbarn in Österreich. Da war es.
Man vergisst immer, dass Martin Sellner ja eigentlich Österreicher ist, so wie er sich immer irgendwie offensichtlich für die deutsche Innenpolitik interessiert und eigentlich hier den Souffleur für die AfD spielt. Eine Sauerei, das ist auch nicht sehr patriotisch von der AfD.
Außer er will natürlich Österreich wieder heim ins Reich holen, das wissen wir beide nicht.
Eieiei.
Aber man weiß es nicht, auf jeden Fall, wie gesagt, Österreich ist auch nochmal ein spannendes Land. Da ist es aber tatsächlich so, da die FPÖ hat gewonnen mit 25,4%, gefolgt von der ÖVP mit 24,5 und der SPÖ mit 23,2. Das heißt, wir haben drei Parteien, die relativ nah beieinander liegen. Das war auch in den Umfragen vorher schon so und es war tatsächlich immer so ein bisschen die Frage, wer wird jetzt am Ende tatsächlich stärkste Kraft? Und man muss jetzt eben tatsächlich sagen, trotz den ganzen Skandalen, die wir eben auch in Österreich hatten, sei es die Ibiza-Affäre und sonstige Geschichten, die auch in den vergangenen Jahren in Österreich eine Rolle gespielt haben. Trotz all dessen ist auch dort die FPÖ, die eben auch zur Fraktion ID, also Identität und Demokratie gehört, stärkste Kraft geworden. Die sind weiterhin oder werden nach aktuellem Stand weiterhin Teil der Fraktion auch bleiben. Wie das Verhältnis zur AfD aussehen wird, das muss man, glaube ich, ja in den kommenden Wochen dann mal abwarten. Aber ich glaube, das Spannende ist, was wir eben sehen, dass wir tatsächlich in mehr und mehr europäischen Ländern Parteien, also rechte, wirklich rechte Parteien haben, die die Wahlen auch gewinnen können. Und ich glaube, auch da ist es keine Überraschung, sondern das sind tatsächlich, glaube ich, Phänomene, wie ich sie vorhin schon angesprochen habe, mit dem Rechtsruck. Ich glaube nicht, dass es diesen Rechtsruck gibt, sondern es gab diese Menschen immer. Aber sie trauen sich vielleicht jetzt tatsächlich auch offener oder mehr dazu, diese Parteien auch wirklich zu wählen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir in den vergangenen Jahren eben doch einige ja, Situationen hatten, einige Probleme hatten, die eben von den klassischen Parteien, sei es die Christdemokraten, also oder die EVP in Österreich oder die Sozialdemokraten, die das Ganze eben nicht mehr lösen können. Und deswegen haben wir eben, glaube ich, in vielen Bereichen eben auch ein Erstarken von rechten Parteien. Wo wir es nicht haben, ist Großbritannien, aber das ist, wie gesagt, kein Teil mehr von Europa, also von der Europäischen Union. Da geht man tatsächlich gerade den anderen Weg. Da liegt ja Labour in Umfragen deutlich vorne, aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Österreich, wie gesagt, haben wir auch noch als Land eben mit einem Wahlsieg der Rechten.
Wenn du sagst, es gibt keinen Rechtsruck, ich teile die These, ich verstehe die These ja auch. Es geht darum, dass diese Leute, also dass es diesen Prozentsatz ja sowieso schon gab, der diese Position hat und jetzt wählen die einfach nur alle die gleiche Partei. Aber vielleicht kann man ja doch, um jetzt die Überleitung zu machen, mal gucken, gibt es den Rechtsruck aber vielleicht in bestimmten Wählerschichten. Sprich, vielleicht ahnst du schon, ich spreche die jungen Leute an. Und zwar hat die AfD, das war der zweite Punkt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das dritte Mal, als sie gejubelt haben, das erste Mal quasi wegen der 16%, zweitstärkste Kraft, das zweite Mal, weil man die stärkste Kraft im Osten war und das dritte Mal, als dann die Infratest DIMAP, die haben ZDF geguckt, also Forschungsgruppe Wahlen, das erste Mal die Zahlen kamen, wie sie bei den jungen Wählern abgeschnitten hat, genau genommen bei den 16- bis 24-Jährigen. Und da waren es, als diese Hochrechnung da kam, 17% und damit bei dieser Wählergruppe stärkste Kraft, gemeinsam mit der Union, die da auch 17% hatte bei der vorläufigen Zahlen, die da vom ZDF präsentiert wurden. Es ist tatsächlich mehr oder weniger dabei geblieben, auch als dann alles ausgezählt war. Die AfD ist mit der CDU, mit der Union zusammen stärkste Kraft bei 16- bis 24-Jährigen. Ich mache gerne mal den Gag dazu, vor allem die Leute, die dachten, naja, das Problem mit der AfD, das löst irgendwann der demografische Wandel, die wurden jetzt tatsächlich eines Besseren belehrt. Und dann gibt es da natürlich noch diese traurige Ironie dabei, dass es natürlich eher die progressiven Parteien waren, die überhaupt wollten, dass man ab 16 wählen kann, weil man ja vielleicht auch davon ausging, dass die jungen Leute eher progressiv wählen. Und auch die wurden eines Besseren belehrt. Das heißt, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wenn die Alten nicht mehr wählen, dass es dann vorbei ist mit diesem Rechtsruck. Im Gegenteil, die Alten wählen eigentlich weniger AfD als die Jungen. Und ich will jetzt nicht zum 100. Mal über TikTok reden, aber wir müssen trotzdem jetzt mit Blick auf die Europawahl oder diesem Ergebnis vielleicht doch noch mal ein, zwei Worte an die jungen Leute verlieren.
Definitiv. Und tatsächlich ist es ja so, dass du es jetzt schon angesprochen hast, was das Wahlergebnis ist. Und es ist tatsächlich auch eben kein rein deutsches Phänomen, sondern wir haben es in vielen, wenn nicht sogar den meisten europäischen Ländern, gar nicht nur, dass es unbedingt immer Rechtsaußenparteien sind, sondern es sind zum Teil auch Linksaußenparteien, also wie eben das Bündnis Sahra Wagenknecht oder andere Parteien, die eben tatsächlich bei den Jugendlichen deutlich mehr Stimmen bekommen haben. Und natürlich hat das etwas mit TikTok zu tun und tatsächlich will ich das mal ganz kurz auch noch so ein bisschen betrachten. Wir hatten bei der letzten Europawahl vor 5 Jahren, da waren die Grünen mit Abstand stärkste Kraft. Natürlich waren die Grünen damals noch eine Oppositionspartei und Fridays for Future war auch noch ein bisschen populärer, bevor dort ja große Teile abgedriftet sind. In verschiedenen Wahlen haben wir auch schon drüber gesprochen. Tatsächlich ist es aber so, und jetzt tatsächlich kurz mal unabhängig noch von der AfD. Die Grünen haben mit Abstand am meisten bei den jungen Menschen an Zustimmung verloren. Und das kann man, glaube ich, das ist ja zum Teil auch TikTok geschuldet, aber es hat meiner Meinung nach auch viel damit zu tun, was die Grünen in den vergangenen Jahren in der Politik gemacht haben. Wir haben schon öfter über das Thema Kommunikation gesprochen. Und von meinem Gefühl her, und das kann ich jetzt, wie gesagt, so ein bisschen aus dem sagen, was ich mitbekommen habe, die Ablehnung gegenüber den Grünen ist so unfassbar groß, gerade bei jungen Leuten, was für mich nicht immer ganz klar ist. Aber tatsächlich habe ich so ein bisschen versucht, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann wird für alles, was schlecht läuft in Deutschland, dafür werden aktuell oftmals die Grünen verantwortlich gemacht. Obwohl vieles davon eben gar nicht grüne Politik ist, aber trotzdem werden dafür ganz oft die Grünen verantwortlich gemacht. Bestes Beispiel sind die Geschichten mit dem Green New Deal der Europäischen Kommission, geht ja zurück auf Ursula von der Leyen, die eben nicht Mitglied der Grünen ist, sondern der CDU. die hat ja diesen Green New Deal gemacht. Trotzdem, dieser ganze Green New Deal wurde quasi als ein Machwerk der Grünen beschrieben. Da wird denen zugeschrieben, gleiches gilt für Verbrennermotoren etc. Alles Aspekte, die ja eigentlich eben nicht, eine, natürlich sind sie von den Grünen auch mitgefordert worden, aber umgesetzt wurden sie im Endeffekt von der Europäischen Kommission, die ja auch das Gremium ist, was im Endeffekt Gesetze ins Parlament dann einbringt. Und davon ausgehend ist es aber so, dass eben in meinen Augen den Grünen sehr viel Schuld zugeschoben worden ist. Wahrscheinlich auch über TikTok, dass es eben dort relativ einfach läuft, aber auch in ja, Teilen der Medien, in einfacher strukturierten Medien, um es mal so zu formulieren, ist es relativ offen so, dass die Grünen für vieles verantwortlich gemacht werden. Und dann kommt noch dazu, dass sich die Grünen auf TikTok nicht gerade von ihrer besten Seite zeigen, sondern dass dort vieles ja eben nicht verstanden wird oder also gerade von jungen Leuten nicht verstanden wird, was eben die Grünen dort erzählen, weil es einfach doch deutlich zu hoch ist.
Ich glaube aber, die Grünen stehen für die jungen Leute auch für ein Klientel, das man ablehnt, ohne dass man vielleicht so über die tatsächliche Tagespolitik oder die politischen Entscheidungen spricht. Ich glaube, dass es, das haben wir auch öfter schon angedeutet, dass es gerade auch so eine Art Rebellentum ist, die AfD zu wählen, ohne das damit verharmlosen zu wollen. Und ich glaube, die Grünen stehen dann eben für diese, für dieses woke Bildungsbürgertum, morale Überheblichkeit, all das, wogegen sich halt junge Leute auch gerne auflehnen. Ich möchte aber trotzdem noch mal eine andere Sache dazu sagen, um die Zahlen noch mal zu analysieren. Die streng genommen haben die Grünen ja, also die haben auch verloren, aber streng genommen sind ja diese Zahlen von 16 bis 24, vor allem mit Blick auf die Europawahl, eher, die Grünen haben halt die Jungen nicht gewonnen, also die jungen Erstwähler nicht gewonnen, weil die jungen Leute, die bei der letzten Europawahl, also da durften zwar 16-Jährige noch nicht wählen, aber die sind ja quasi auch mitgewachsen. Das heißt, es gibt da auch einfach eine Art natürlicheren, altersbedingten Generationswechsel. Fridays for Future war 2019, hatte das den Peak mit diesen großen Demonstrationen. Das heißt, wenn man überlegt, da war jetzt ein 18-, 19-Jähriger dabei, also damals die Erstwähler, der ist jetzt gar nicht mehr in dieser, die sind jetzt gar nicht mehr in dieser jungen Alterskohorte, über die man jetzt spricht, wo die AfD so massiv stark war. Luisa Neubauer ist da auch nicht mehr drin, die ist 28. Ich glaube, erstmal muss man sich auch vergegenwärtigen, junge Leute, man wächst halt so mit und dann sind für uns irgendwie die alle jungen, die unter 30 sind, aber wir reden jetzt ja hier über die Leute zwischen 16 und 24, das möchte ich nur nochmal sagen, weil dadurch, wie gesagt, man so eine Art politischen Generationswechsel vielleicht hat. Diese Fridays for Future Generation, die ist jetzt auch einfach schon älter geworden. Und in dieser Generation, wo die reingewachsen sind, da haben die Grünen tatsächlich, ich glaube, am wenigsten verloren. Sagen wir es so. Also diese, ich weiß nicht, was sind es dann? Die Gen Y oder was? Die ist so ein bisschen noch mit den Grünen mitgewachsen und ist da noch treuer, als es eben die Neuen sind, die eben dann sich gar nicht erst für die Grünen entscheiden. Und das finde ich erstmal spannend, um da irgendwie klar zu sein in den Zahlen. Und ich glaube, wir müssen da jetzt schon, um jetzt nicht nochmal über TikTok zu reden, schon darüber reden, was sind eigentlich die Probleme dieser jungen Leute. Und jetzt wird es wirklich schwierig, das irgendwie zu formulieren, ohne dass das gleich irgendwelchen rechten Narrativen entspricht. Aber es ist wohl so, tatsächlich so, dass es innerhalb dieser jungen Wählergruppe tatsächlich auch eine relativ große Sorge gibt für Migration, was ein relativ neues Phänomen ist. Es gibt da auch halbwegs vernünftige Leute, die das analysieren. Und ich finde es nachvollziehbar, die sagen, es sind halt vor allem junge Leute, die die negativen Ursachen von Migration oft mitbekommen in den Schulen, in den Parks, in den öffentlichen Nahverkehr, wo sie dem Ganzen quasi dann ausgeliefert sind, wenn es eben nicht funktioniert mit der Integration. Und es gab eine auch vom Infratest DIMAP zum Beispiel die Fragen, was sind die Sorgen der 16- bis 34-Jährigen? Und da war auf Platz 1 mit 96%, dass die Kriminalität künftig zunimmt. Und das ist schon, das ist für mich schon ein Indiz dafür, wo die Reise eben hingeht. Und ich möchte da mal was, auch ein praktisches Beispiel dazu bringen. Das war ein Artikel im Tagesspiegel, also der RBB hatte davor auch schon darüber berichtet. Es geht hier um Berlin, nur der Tagesspiegel hat es tatsächlich ein bisschen deutlicher berichtet. Der Artikel ist von Anfang Juni jetzt. Da geht es um den Stadtteil in den Prenzlauer Berg. Wir wissen ja alle, Prenzlauer Berg, da wohnen die ganzen grünen Juppies mit ihren reichen mit ihren Altbauwohnungen, die haben alle viel Geld, da arbeiten die Eltern in irgendwelchen Werbeagenturen, überspitzt gesagt, und die haben jetzt alle auch mittlerweile Kinder, die sind irgendwie 12, 13, 14, 15, quasi die ganzen Schwaben, haben jetzt Kinder bekommen, die jetzt auch in einem gewissen Alter sind. Und es gibt einen massiven Trend, dass die meisten Raubdelikte und Jugendkriminalität im Prenzlauer Berg, / Pankow, weil der Prenzlauer Berg gehört zu Pankow, mit Abstand am höchsten sind. Höher als in Neukölln, höher als in Marzahn. Der Grund dafür, vor allem andere junge Leute mit Migrationshintergrund kommen aus dem Wedding, der an den Prenzlauer Berg anschließt, kommen rüber in den Prenzlauer Berg und ziehen halt dort die reichen Kids ab. So, ja. Das hört sich fast schon so sozialromantisch an, aber tatsächlich auch mit Messern, und dann werden halt die Handys, dann werden Schuhe geklaut, da werden Jacken geklaut. Ich meine, ich kenne das sogar so ein bisschen aus meiner Jugend, dass das mal immer mal vorgekommen ist, dass in meinem Umfeld Leuten gesagt hat, ey, gib mir deine Jacke, wenn es eine besonders teure Jacke war. Und das passiert im Prenzlauer Berg, massiv. Und dann gibt es in dem Artikel, wird auch eine Mutter interviewt, und die sagt, auch bei ihrem Sohn sorgt das für Vorurteile, für massiv Vorurteile. Und das ist nur so ein Beispiel, wo die Reise dann halt hingeht, wenn man da nicht aufpasst. Und ich glaube, diese Gegenbewegung dann zu wählen, dass man dann wirklich so weit geht, irgendwie die AfD zu wählen, die gibt es dann vielleicht besonders massiv, wenn dann die Elterngeneration dann eben diese, fast schon auch so diese Gen Y Millennials sind, aber die mal sagen, nein, das ist ja alles eigentlich gar kein Problem. Und dann gibt es, glaube ich, so eine massive Gegenbewegung dazu, die man dann, die einen dann irgendwie Sorgen machen sollte. Ich will da jetzt auch überhaupt gar keine Forderung draus ziehen. So. Ich fand es nur tatsächlich spannend. Das war ein seriöser Artikel, weißt du? Das war jetzt nicht irgendwie Panikmache oder so. Es ist halt einfach ein Problem. Und wenn, wie gesagt, diese Mutter dann sagt, dass das natürlich ein großes Thema ist bei ihren Kindern, und ja, dann muss man halt eben schon sich die Sorgen machen, wo kommt es dann her, dass die Leute so denken?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und ein Aspekt, also das, was du beschrieben hast, ist, glaube ich, tatsächlich vor allem dann, ja, jetzt ein bisschen salopp formuliert, ein Großstadtproblem. Also natürlich wird es das auch in kleineren Städten geben. Und wir haben natürlich auch eine deutliche Zunahme von Jugendkriminalität und auch von Gewalttaten mit Waffen, mit Messern etc. Das ist ja auch alles, was in der letzten Zeit passiert ist. Und dann hatten wir natürlich jetzt kurz vor der Europawahl auch noch mit Mannheim nochmal ein Beispiel dafür, was natürlich dann auch genutzt worden ist. Das heißt, es gibt, du hast es auch schon gesagt, diese rechten Narrative muss man wirklich aufpassen. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich einfach eine größer werdende Skepsis bei jungen Leuten gegenüber dieser Offenheit, gegenüber dem Aspekt von Menschenrechten, weil eben für viele dieses ganze Konstrukt, was sind Menschenrechte, was ist auch das Asylrecht und so weiter und so fort, das wird für die oder das tritt für die in ihrer aktuellen Situation auch einfach mehr und mehr in den Hintergrund, weil sie eben auch über die Medien und dann wahrscheinlich auch da wieder vor allem über die sozialen Medien natürlich vor allem die Negativbeispiele sehen und nicht die Positivbeispiele, wie es halt immer ist. Das Negative, das wird natürlich immer aufgebauscht und überall gezeigt, aber die positiven, ganzen positiven Aspekte, die wird man auf TikTok eher selten finden. Also, dass eben in bestimmten Bereichen Integration auch wunderbar funktioniert und so weiter und so fort. Sondern wenn das Negative im Fokus steht, dann führt das natürlich auch dazu, dass dadurch Vorurteile entstehen und so weiter und so fort. Also das ist natürlich nichts, was irgendwie aus dem luftleeren Raum kommt. Und davon ausgehend gibt es ja noch mehr Faktoren. Das ist ja nicht nur rein der Faktor, dass da, glaube ich, ein Problem mit Bezug auf das Thema Migration eine Rolle spielt, sondern auch das habe ich beim letzten Mal schon angesprochen, beispielsweise gerade bei jungen Männern, dieser Männlichkeitsduktus, den Kra mit seinen Videos sehr deutlich angesprochen hat. Zitat, echte Männer wählen rechts, dann klappt es auch mit den Mädchen. Ich glaube, auch das ist etwas, was man nicht zu sehr unterschätzen sollte. Und was, glaube ich, auch spannend ist und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was ja in Anführungsstrichen so eine Sehnsucht von jungen Männern anspricht und eben nicht nur von deutschen jungen Männern, sondern wahrscheinlich auch von jungen Männern mit, wie man so schön sagt, Migrationshintergrund. Denn, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, was die Jugend sieht und worüber wir ja auch schon mal gesprochen haben, ein größer werdender Zukunftspessimismus, dass eben viele Aspekte, die früher möglich waren, sagen wir mal, also für uns auch schon eher schwierig gewesen, aber vielleicht gerade noch machbar, aber mit Aspekten wie Inflation, steigenden Mietpreisen und so, da wird es natürlich immer komplexer und schwieriger, bestimmte Ziele im Leben auch so zu erreichen, wie es früher doch zumindest vom Gefühl her einfacher möglich war. Vielleicht auch, wie es die eigenen Eltern einem wiedergeben, dass eben früher es möglich war, das und das zu erreichen und heute nicht. Und das sind natürlich Punkte, die dazu spielen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist eben, was nämlich einfacher zu erreichen war, war dann doch eben der Aspekt, man findet eine Freundin oder was auch immer. Und ich glaube, dass es da tatsächlich zu mehr und mehr Problemen kommt, eben vor dem Hintergrund dieses Problems mit der Männlichkeit und auch mit dem Problem, was wir eben da haben, dass Beispiele wie das Gendern, ich glaube, auch das ist nicht im luftleeren Raum entstanden, dass das so viele stört, sondern das spielt damit rein, die ganze LGBTQ-Geschichte spielt damit rein. Das führt, glaube ich, dazu, dass sich, wie gesagt, junge Männer vor allem in ihrer Männlichkeit in Anführungsstrichen bedroht sehen und dass dadurch natürlich auch dann solche Aspekte, wie sie dann eben von KRA oder von der AfD oder was du ja auch schon angesprochen hattest, von diesen klassischen Tradwives, da natürlich auch mit reinspielt und dann nochmal dafür sorgt, dass eben solche Aspekte da natürlich auch positive Auswirkungen auf junge Menschen haben, dass man eben dann solche Parteien wählt.
Ja, ich glaube, was du angesprochen hast, was man nochmal hervorheben muss, um auch meinen Take da mit dem Prenzlauer Berg wieder ein bisschen einzufangen. Es sind natürlich auch handfest soziale Probleme, die es einfach gibt. Einmal natürlich auch bei diesen migrantischen Kindern, die am Ende vielleicht dann auch die Täter werden in dem konkreten Fall. Das hat natürlich massiv was auch mit den sozialen Problemen zu tun, die es gibt, die ja auch haben. Auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht diese gefühlten Abstiegsängste oder Nicht-Aufstiegsängste, die dann vielleicht eher so in der jungen bürgerlichen Mitte vorhanden sind. Und wenn eben die auf so eine gefühlte Wahrheit treffen, dass man irgendwie eh die ganze Zeit abgezogen wird, irgendwie man halt irgendwie das Gefühl hat, es werden immer mehr, plus eben dann diese Angst vor der Kriminalität, die ja auch sagen, ist natürlich ein gefundenes Fressen für einfache Antworten und zwar den Schuldigen eben einfach bei der Migration oder den Migranten zu sehen. Und das ist natürlich einfach ein gefundenes Fressen, war es ja schon immer für rechte Parteien. Es ist halt, ich finde es aber trotzdem wichtig, ehrlich darüber zu sprechen und nicht zu sagen, ja, das stimmt ja alles nicht oder diese Kinder sind halt irgendwie alles Nazis so. Das kann man machen, es bringt nur nichts, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es halt irgendwie immer einen spannenderen Debattenbeitrag, wenn man halt darüber spricht, ob das jetzt wirklich echte oder nur gefühlte Probleme sind, ist ja dann für die Analyse oder für den Grund, dass sie wählen, erstmal egal. Man muss halt irgendwie versuchen, diese Probleme auch zu lösen.
Ja, auf jeden Fall. Aber was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen, was natürlich auch immer so dieser, ich sag mal, klassische Fehler ist, den man gerne macht und in den wir natürlich auch immer gerne so ein bisschen reintappen. Natürlich, oder was heißt natürlich, die AfD ist stärkste Kraft geworden bei jungen Menschen, aber nichtsdestotrotz hat die Mehrheit immer noch eher progressiv-liberal gestimmt. Auch das darf man nicht vergessen. Natürlich ist dieser Einzelerfolg ausschlaggebend dafür, dass natürlich, dass auch wir jetzt darüber sprechen, aber wie gesagt, wenn man das Ganze zusammenrechnet, dann ist es eben so, dass das, was wir vorher oder was ja auch ein bisschen die Idee dahinter war, dass natürlich die Mehrheit immer noch progressiv ist. Und das hat eben auch nochmal die Sinus-Jugendstudie ergeben, die ja vor ein paar Tagen, Wochen herauskam, wo der Autor eben auch sagt, die AfD ist keine Jugendpartei. Er sagt, wir sehen in den Gesprächen mit Jugendlichen, dass die Themen Toleranz und Diversität für sie sehr wichtig sind, die Sensibilität für Diskriminierung groß ist. Das Entscheidende, was wahrscheinlich auch so ein bisschen damit reinspielt, Politik habe für die Altersgruppe der 14- bis 17-Jährigen gleichwohl einen eher geringen Stellenwert im Leben. Sie komme auf TikTok, dem wichtigsten sozialen Netzwerk, meist nur zufällig quasi als Beifang vor. Und das ist, da werden sich jetzt einige aus meiner Klasse drüber freuen, weil ich es jetzt anspreche, weil ich sie anspreche, weil sie jetzt nämlich durch Zufall den Podcast gefunden haben und immer reinhören. Ich habe in der Schule bei mir mal so ein bisschen rumgefragt, wer denn alles TikTok hat und das, oder wer denn TikTok nutzt, und das sind tatsächlich gefühlt alle. Und eben auch, wer die Videos von der AfD kennt. Und das sind auch tatsächlich alle. Und ich habe da noch so ein bisschen nachgefragt, welche Wahlwerbung sie vor der Europawahl gesehen haben. Und das war wirklich eine sehr, sehr, sehr geringe Auswahl, zumindest von dem, was sie noch im Kopf hatten. Das war tatsächlich bei allen, auch den Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, die muslimisch sind und so weiter und so fort, bei allen kam tatsächlich die AfD am meisten vor. Das heißt, die meiste Wahlwerbung auf TikTok kam von der AfD. Dann gab es noch die Partei, zum Teil auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, aber so das Gros war tatsächlich AfD und Partei, die da mit reingespielt haben. Das noch einmal kurz dazu. Das heißt, natürlich haben wir das da und natürlich begünstigt da auch der Algorithmus wieder die Videos der AfD, weil sie eben vereinfachend und emotionalisierend sind und damit natürlich auch in der Kürze der Zeit deutlich besser Leute ansprechen, als wenn dann ein einminütiger Monolog von, keine Ahnung, Ricarda Lang oder was weiß ich wozu stattfindet, wo keiner zuhört. Und das ist, glaube ich, tatsächlich mit auch ein Punkt, der da reinspielt, dass natürlich die AfD einfach, nicht nur die AfD, auch die FPÖ, deutlich anderen Parteien, gerade auf TikTok, noch den anderen Parteien voraus sind, weil sie eben genau wissen, wie sie dort arbeiten müssen. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz will ich auch nochmal das Gegenteil, denn, oder das die andere Seite der Medaille sagen, denn, ich habe es schon angesprochen, natürlich ist das für uns in Deutschland jetzt überraschend gewesen. Ich würde nochmal nach Frankreich gucken wollen. Da war es tatsächlich so, dass in Frankreich noch ab 18 die Wahl, also die Wähler in zwischen 18 und 24 Jahren, da hat ein Viertel für den Rassemblement National gestimmt. Aber jetzt wird es interessant, 33% für die linksgerichtete Partei La France Insoumise, wie auch immer sie ausgesprochen werden. Das heißt, von den 18- bis 24-Jährigen haben in Frankreich zwar 25% knapp für die rechte Partei gestimmt, aber ein Drittel hat für eine deutlich linkere Partei gewählt. In Österreich bei der FPÖ war es so 19% für die FPÖ bei den jungen Menschen. Und jetzt aber das Spannende, den größten Zugewinn haben die Kommunisten, also die KPÖ in Österreich bekommen. Die kommen jetzt auf 10% der Stimmen, also ein Plus von 9%. Das finde ich tatsächlich dahingehend spannend, weil zumindest so, dass das Bekannteste, was mir jetzt aus Österreich bekannt ist, und das würde auch nochmal so ein bisschen für das sprechen, was ich vorhin meinte, dieser Zukunftspessimismus, denn was die KPÖ ja gemacht hat, ist wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in Graz haben wir einen Bürgermeister der KPÖ, auch eher selten, dass wir sowas haben. Der hat aber tatsächlich dafür gesorgt, dass Wohnen wieder bezahlbar wird. Und das sind, glaube ich, wie gesagt, Aspekte, die gerne auch mal unterschlagen werden und die, glaube ich, tatsächlich für junge Menschen relevant sind, weil für viele, glaube ich, wirklich ein Problem ist, wenn sie eine Ausbildung anfangen oder dann später in den Beruf gehen, das wird unfassbar schwierig für viele Menschen, sich irgendwann mal eine eigene Wohnung leisten zu können, weil natürlich die Preise für Neuvermietungen einfach so unfassbar hoch sind und alles, was von Seiten der Politik mal gesagt wurde, probiert wurde, das hat keinen Erfolg. Die Ergebnisse oder das, was die Bundesregierung oder die Ampelkoalition ja auch gesagt hat, wir wollen so und so viele neue Sozialwohnungen etc. bauen, das ist einfach nicht passiert. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch einfach ein großes Problem. Und das, ja, ist, glaube ich, einfach auch eines der großen Probleme, vor denen wir stehen, was, glaube ich, doch oft unterschätzt wird, der Bereich Inflation, Lebenshaltungskosten und eben auch die Möglichkeit, dass man sich eine Wohnung leisten kann. Das wird, glaube ich, doch zu oft unterschätzt und gerade eben bei jungen Leuten unterschätzt, denn die werden natürlich oder die sind eben nur ein kleiner Teil der Wählerinnen und Wähler und nicht der am Ende wahlentscheidend ist. Nichtsdestotrotz sind sie eben irgendwann auch eine wichtige Mehrheit und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was unterschätzt wird. Deswegen meine Vermutung in Österreich, dieses Plus für die Kommunisten auch auf diese doch eher positive Wohnungspolitik zurückzuführen. Und auch das kann man, oder da kann man tatsächlich mal aus der Geschichte lernen, fand ich für Wien immer wieder erstaunlich. Ich war letztes Jahr mal dort und Wien ist ja nach dem Ersten Weltkrieg einen anderen Weg gegangen und hat dort eben sehr viele Genossenschaftswohnungen, Wohnungen eben, städtische Wohnungen gebaut, die es bis heute gibt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man in Deutschland verschlafen hat. In Deutschland ist man ja genau den anderen Weg gegangen, hat die ehemals staatlich finanzierten, subventionierten Wohnungen in private Hände gegeben. Und das führt natürlich jetzt zu immer weiter steigenden Mietpreisen. Und in Wien haben wir genau das Gegenteil. Und in Wien ist im Endeffekt seit über 100 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, die SPÖ, also die Sozialdemokratische Partei Österreichs, immer stärkste Kraft gewesen. Außer zur Zeit des Nationalsozialismus und der österreichischen Diktaturen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Wohnen wird in Zukunft nochmal ein wichtiges Thema und das ist wieder etwas, was die Politik aktuell deutlich verschläft.
Ja, und in Frankreich und Österreich, da wählt man quasi die Sozialisten oder Kommunisten und in Deutschland wählen dann die linken jungen Leute Volt, die Linksliberalen. Das lasse ich jetzt hier mal so stehen. Kann ja jeder sein eigenes Urteil zu bilden.
Oder die Tierschutzpartei.
Ja, oder die Tierschutzpartei, genau.
Also das haben wir ja tatsächlich. Wir haben gesagt, viele kleine Parteien, die bei jungen Menschen deutlich stärker sind als ja bei den Erwachsenen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der damit reinspielt.
Ja, ich glaube, mit dem Blick auf die Zeit habe ich dem Ganzen auch nichts mehr hinzuzufügen. Außer, dass ich ja es spannend finde, wie sich das jetzt, dieser Koalitionspoker auch entwickelt. Und wir alle gespannt sein können, ob am Ende doch die Flinten-Uschi weiterhin unsere, wie heißt es, Kommissionspräsidentin wird.
Bleibt. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, was auch spannend sein wird, ist, ob das, was man sich damals oder was sich die Idee damals erhofft hatte, nämlich eine Fraktion zu schaffen mit über 150 Mitgliedern, ob man das dann jetzt schafft. Aber das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, was du auch schon gesagt hast. Ich wage es zu bezweifeln, dass man dort so eine große Annäherung hat, weil doch Russland und Ukraine doch zwei sehr gegensätzliche Pole sind und dass dort eben die Parteien im Wahlkampf zu sehr auf bestimmte Seiten gesetzt haben. Deswegen wird es aber auf jeden Fall spannend bleiben, wie die Fraktionen dort aussehen werden in den kommenden Wochen. Und da müssen wir einfach mal gespannt gucken, was passiert.
Zensursula, auch nett. Damit, ciao.
Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören.